Menschen setzen ihre Hoffnung auf die verschiedensten Dinge. Die einen setzen es auf die Familie, die anderen auf Geld, die anderen auf die Gesundheit, die anderen auf irgendeinen Götzen oder sonst was. Aber die Hoffnung, die die Menschen haben, kann sie nicht retten. Sie sitzen förmlich das ganze Leben da und denken sich, das wird schon irgendwie. Aber am Ende stellt sich ihre Hoffnung wie ein gerissenes Seil heraus, das sie nicht halten kann und retten. So eine ähnliche Situation haben wir heute in unserem Text. Viele Kranke, sie sitzen an einem Brunnen, an einem Teich und sie hoffen auf Heilung von diesem Teich. Ja, sie setzen ihre ganze Hoffnung darauf. Aber der Teich, er hilft ihnen nicht. Und Jesus zeigt dann, dass er derjenige ist, worauf sie ihre Hoffnung setzen sollten. Denn er macht lebendig, wen er will. Schlag gerne mit mir Johannes Kapitel 5 auf. Johannes Kapitel 5, wir wollen die ersten 9 Verse zusammen durchgehen. Und wir sind mitten in der Serie, wo wir uns die 7 Zeichen aus dem Johannesevangelium genauer betrachten. Und ich will euch erinnern, die Wunder im Johannesevangelium sind nicht nur Wunder, die von Jesu übernatürlicher Kraft und von seiner Göttlichkeit zeugen, sondern sie sind auch Zeichen, die auf eine größere Wahrheit hindeuten hinter dem Wunder. Die Wunder, könnte man sagen, sind fast wie Gleichnisse oder Illustrationen, die uns eine geistliche Wahrheit weitergeben wollen. Im ersten Zeichen von Johannes Evangelium haben wir gesehen, Jesus hat Kraft, Menschen zu verwandeln. Und die Illustration war, Wasser wird zu Wein. Jesus hat die Kraft, ein steinernes Herz in ein fleischernes Herz zu verwandeln. Im zweiten Zeichen haben wir gesehen, dass Jesus derjenige ist, der den lebendigen Glauben gibt. Dass unser Glaube von ihm als dem Geber ausgeht. Und in unserem heutigen Zeichen lernen wir, dass der Sohn Gottes Leben lebendig macht, wen er will. Und so lasst uns den Text gemeinsam lesen. Johannes Kapitel 5, Verse 1 bis 9. Ich lese aus der Elberfelder CSV-Übersetzung. Nur damit ihr Bescheid wisst. Danach war ein Fest der Juden. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinging, wurde gesund, mit welcher Krankheit irgend er behaftet war. Es war aber ein gewisser Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen daliegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Der Predigtitel für heute lautet: Jesus macht lebendig. Jesus macht lebendig. Denn genau das will uns Johannes in diesem Zeichen lehren. Er will uns illustrieren, was er Jesus später in Vers 21 lehrt, wo er sagt, ein paar Verse später, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und wir wollen diese Wahrheit anschauen, indem wir den Text mit Hilfe von zwei Punkten durchgehen. Erstens wollen wir anschauen, die ersten vier Verse, viele Kranke, viele Kranke. Das ist das Bild von den ersten vier Versen. Und dann der zweite Punkt, Verse 5 bis 9, ein Geheilter, ein Geheilter. Noch eine kurze Randanmerkung, bevor wir in den Punkt springen. Vieles von dem, was mein Verständnis geprägt hat, ist aus dem Kommentar von Benedikt Peters. Kann ich nur empfehlen. Bei meiner Predigtvorbereitung bis jetzt war das sehr, sehr hilfreich. Also wer weiter das studieren will im Johannesevangelium, kann sich so einen Kommentar kaufen und selber das Evangelium studieren und dann hilfreich nachzugucken, wenn man was nicht versteht oder weitere Dinge zu verstehen. Und so lasst uns mit dem ersten Punkt anfangen. Viele Kranke. Viele Kranke. Ich lese Vers 1 nochmal. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Dieser Vers ergibt uns gewissermaßen die Überleitung von den Versen davor. Also teilt uns mit, was jetzt passiert. Jesus hat davor in Galiläa gedient, das ist im Norden von Israel, aber jetzt macht er sich wieder nach Jerusalem auf, das ist im Süden von Israel. Und der Grund dafür war, dass ein Fest der Juden anstand. Wir wissen nicht, welches Fest das gewesen ist, aber wahrscheinlich war es eines der drei großen Feste der Juden, wo alle männlichen Juden nämlich hinaufpilgern mussten nach Jerusalem. Und weil Jesus hier hinaufpilgert, geht man stark davon aus, dass es einer der drei Feste war. Welches genau, wissen wir nicht. Okay. Vers 2 heißt es weiter. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und 5 Säulenhallen hat. In diesem Vers und auch in den 2 weiteren Versen, dann Verse 3 und 4, bereitet Johannes uns erst einmal die Szene für das Wunder vor. Er bereitet die Szene vor, erzählt uns ein paar Dinge, damit wir überhaupt verstehen können, was passiert denn da überhaupt. Damit wir das Wunder und das Zeichen richtig verstehen. Nun, das Schaftor, was hier erwähnt wird, das war ein Tor in der Stadt Jerusalem im Norden, wo die Opfertiere reingebracht wurden und dann in den Tempel gebracht wurden. Deswegen wurde es Schaftor genannt. Und dort in der Nähe von diesem Schaftor war ein Teich. Das Wort Teich, es meint hier keinen natürlichen Teich, das würde man vielleicht davon ausgehen, ein Teich, so man geht vorbei und denkt in Natur. Nein, sondern es meint eine künstliche Poolanlage. Also ein Pool, der extra gebaut wurde, ausgehauen wurde und dort Wasser war. Eine künstliche Poolanlage, ein Becken mit Wasser könnte man sich vorstellen. Und beobachtet 2 Dinge, die Johannes uns über den Teich verraten will. Sehr wichtig, 2 Dinge. Erstens, er will uns den Namen verraten und zweitens, gewissermaßen die Größe, der Ausmaß dieser Anlage. Der Name des Teiches war Bethesda. Das heißt so viel wie Haus der Barmherzigkeit. Haus der Barmherzigkeit. Und die zweite Sache, die Johannes uns sagen will, ist, dass es eine größere Anlage ist. Es ist nicht nur irgendwie so 5x5 Quadratmeter, sondern es ist eine größere Anlage. Und zwar lesen wir, dass diese Teiche, es waren eigentlich 2 Teiche, die verbunden waren, waren von 5 Säulenhallen umgeben. Nun, eine Säulenhalle hat schon Platz geboten und 5, das soll uns auf den Geschmack bringen, dass es eine große Anlage war im Verhältnis zu der Zeit damals. Also eine Menge Platz war für viele Menschen. Und beobachtet dann weiter Vers 3, wie der große Platz gefüllt war. Wie war der große Platz gefüllt? In Vers 3 heißt es, in diesen, also in den Säulenhallen, lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Beobachtet, die ganzen Säulenhallen waren gefüllt mit Kranken, mit Blinden, mit Lahmen und mit Dürren. Irgendwie ironisch, der Name Haus der Barmherzigkeit wird irgendwie von der Umgebung ein bisschen gespottet, dass so viele krank eigentlich drum sind, aber keine Barmherzigkeit eben erlangen an dem Ort. Nun, ein Kranker hier, das meint generell jemanden, der einen schwachen körperlichen Zustand hat. Das ist also was Generelles, wenn man krank ist, so jemand war schwach einfach. Ein Blinder ist jemand, der nicht sehen kann, das ist uns bewusst. Ein Lahmer ist jemand, der unbewegliche Körperteile hat. Meistens waren es damals die Füße und deswegen lahm, konnte nicht gehen. Und ein Dürrer, das hört sich vielleicht so komisch, was ist ein Dürrer? Das ist irgendwie Lauch, dass er wenig Muskeln hat. Nee, darum geht es nicht. Sondern es meint, dass er verdorrte Gliedmassen hatte. Dasselbe Wort wird zum Beispiel bei jemandem benutzt, wo Jesus die verdorrte Hand heilt. Eine Hand, die vollkommen, wahrscheinlich keinen Saft mehr drin hat, einfach nur auch leblos rumhang. Sie war zwar dran, aber leblos und er konnte sie nicht benutzen. Das sind so die Auflistung von den Kranken. Und die Auflistung von den Kranken, sie zeigt uns die unterschiedlichen Farben des Elends. Denn sehr schlimm und grausam war der Zustand, in dem sie waren. Der eine war blind und konnte nicht sehen, der eine war lahm und konnte nicht gehen, der andere hatte eine verdorrte Hand, konnte nichts bewegen, konnte nichts machen. Der andere war krank und lag einfach schwach auf dem Boden. Und beobachtet, es war nicht nur ein paar von den Kranken dort, sondern es heißt hier eine Menge. Ja, der Ort war voll mit kranken Leuten. Egal, ob man links, rechts guckt, überall liegen diese kranken Leute. Und Vers 3 verrät uns auch, warum sie alle dort lagen. Es heißt, sie warteten auf die Bewegung des Wassers. Nun, beim Becken, Wasserbecken. Die Frage ist, warum warteten sie darauf? Warum warten sie da? Nun, Vers 4, er verrät uns die Frage. Dort heißt es, denn zu gewissen Zeiten stieg ein Engel in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit irgend er behaftet war. Nun, wenn jemand die Elberfelder Brockhaus-Übersetzung hat, oder vielleicht eine andere, wundert sich vielleicht, warum bei ihm der Vers 4 und der letzte Teil von Vers 3b überhaupt nicht drinsteht. Also gibt es gar nicht. Nun, der Grund ist, dass manche denken, dass diese Verse, die Vers 3b und Vers 4, nicht zum ursprünglichen Johannesevangelium dazugehört. Und andere denken schon und deswegen ist der Unterschied. Aber keine Sorge, das verändert nichts an dem Punkt und den Gedanken des Textes in keinster Weise, ob die da drin sind oder nicht. Warum? Nun, in Vers 7 wird bei der Antwort des Kranken, die er dann Jesus gibt, nämlich deutlich, dass die Kranken tatsächlich so ein Verständnis hatten, dass wenn das Wasser bewegt wird und sie reingehen, dass sie geheilt werden. Und das ist in allen Manuskripten drin. Also, und das, dieser Gedanke ist vollkommen da gewesen bei den Leuten. Die größere Frage ist, nun ist wirklich ein Engel herabgekommen oder ist das nur eine Legende gewesen? Ich muss euch enttäuschen, der Text beantwortet die Frage nicht wirklich. Ihr müsst wissen, die Juden hatten viele komische Geschichten zu Engeln. Das ist, was wir, also wenn ihr mal ein bisschen die Apokryphen lest, und ihr werdet sehr viele denken, da wäre ich ja niemals drauf gekommen, was sie da alles mit Engelsgeschichten haben. Dort gibt es sogar einen Engel, einen Erzengel, der Raphael heißt. Und Raphael heißt Gott heilt. Also, die hatten auch viele Verbindungen dazu gesehen. Und vieles in den Apokryphen war mit Sicherheit ausgedacht, beziehungsweise Legenden und Märchen. Wahrscheinlich das meiste davon. Aber andererseits gibt es auch in Judas zum Beispiel eine Erzählung über den Erzengel Michael, wie er mit den Satan über den Leib Moses verhandelt hat, die schon vorher auch aufgeschrieben war in anderen Schriften. Also hat es aufgenommen und Judas hat es bestätigt, von Gott inspiriert, dass es tatsächlich so war. Fazit, nun wahrscheinlich war es eher eine Legende hier, vor allen Dingen, weil das so ein bisschen vage ist, ob das drinne war oder nicht. Aber andererseits wissen wir es nicht genau. Ja. Ja, also der Apostel Johannes, ja.
Genau, denkst du, er hat daran geglaubt, dass was er hier geschrieben hat?
Das ist die Frage, ob es mit dabei war. Verstehst du? Wenn es mit dabei war, könnte man mehr dazu tendieren, dass man sagt, ja, das könnte realistisch sein, wenn nicht, dann eher Legende. Aber selbst wenn er es geschrieben hat, heißt es nicht Fakt, dass es... sondern er könnte auch wiedergeben, was die Leute geglaubt haben zu der Zeit, beziehungsweise woran sie festgehalten haben und warum sie dort liegen. Aber wichtig, Johannes ist das überhaupt nicht wichtig. Also ihn interessiert das gewissermaßen nicht so sehr, weil das ist nicht das, worauf er die ganze Zeit eingeht. Er will mit den ersten vier Versen nämlich etwas anderes zeigen. Und zwar will er zeigen, dass die Sünde den Menschen zerstört und entstellt. Die Sünde zerstört und entstellt den Menschen. An den Kranken wird deutlich, wie sehr die Sünde den Menschen entstellt hat. In Jesaja Kapitel 1 vergleicht der Prophet, dass die Sünde, vergleicht er eine Krankheit mit einem versklavten Volk in der Sünde. Und genau das will uns Johannes hier zeigen. Die Krankheiten, sie erinnern daran, was die Sünde getan hat. Nämlich das Leben der Menschen zerstört. Nicht nur physische Blindheit kam durch die Sünde in der Welt, sondern der Schleier der Dunkelheit erdeckte die Augen aller Menschen ab. Wir wurden blind für Gott und blind für die Ewigkeit. Die Sünde hat auch die Menschen gelähmt. Wir haben die Fähigkeit verloren, auf den Weg des Gehorsams zu gehen, auf den Weg des Lebens. Ja, und auch unsere Hände, sie waren gewissermaßen verdorrt geworden durch die Sünde. Weder können wir etwas Gutes tun mit unseren Händen, noch können wir das von Gott Gute würdig empfangen und daran festhalten. Und der herabgestiegene Engel, der erinnert ein bisschen daran, wie das Volk das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen hat und der heruntergekommen ist. Gott ist heruntergekommen auf den Berg Sinai und das wurde durch Engel gegeben, lesen wir in Apostelgeschichte 7. Doch diese geistlich toten Menschen, diese Kranken, die sie symbolisieren, sie konnten kein Leben aus dem Gesetz bekommen. Warum? Nun, es heißt im Gesetz, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und wer kann schon das Gesetz tun? Wie würde ein Lahmer jemals schaffen, den Teich zu erreichen? Wie kann er durch diese Art und Weise gerettet werden, geheilt werden? Genauso wie die Kranken saßen und es unmöglich für sie war, das Wasser zu erreichen, genauso kann keiner durch das Gesetz geistlich gesund gemacht werden. Die Sünde, sie hat alles zerstört und unfähig gemacht. Die Sünde, sie ist wie ein Gift, was den Menschen von innen heraus tötet und zugrunde richtet. Und sie macht vor keinem Ort Stopp, vor keiner Beziehung. Wie Wasser fließt sie durch jede kleinste Lücke in jeden Teil deines Lebens und zerstört ihn, bringt nur den Tod. Und das ist der Zustand von uns, jeden Menschen, die Menschen, die dort sitzen. Der Mensch ist entstellt durch Sünde und völlig tot, so wie die Kranken hier. Die Sünde ist tödlich. Von außen ist sie mit schöner Farbe bestrichen und sobald man sie aufmacht, ist sie pechschwarz und bringt den Tod. Ich möchte noch eine Anwendung mitgeben zum zweiten Punkt, und zwar: Fliehe die Sünde. Fliehe die Sünde. Wisst ihr, als Christen sind wir zwar befreit von der Macht der Sünde, aber wir sind nicht entfernt von dem Ort der Sünde, von dem Wohnort. Wir sind immer noch in unserem sündigen Leib und in der sündigen Welt. Und deshalb kommt die Sünde immer noch zu uns gekrochen. Sie will uns mit allen Farben verblüffen, mit einem bunten Köder locken. Aber sobald wir zum Köder kommen und anbeißen, zieht sie uns wie ein Angler ans Land und will uns umbringen. Sie entstellt uns im höchsten Maße und entehrt gleichzeitig Gott im höchsten Maße. Und deshalb mögen wir die Grausamkeit der Sünde vor Augen haben. Mögen wir in jeder Versuchung die Tödlichkeit dieser Krankheit sehen, dass sie uns gerade befallen will und zerstören. Dann würden wir viel eher fliehen und der Versuchung Nein sagen. Wir wissen, da kommt kein Schokoladenstückchen an, sondern der Tod kommt in deine Nähe. Wir würden weniger liebäugeln und mit dem tödlichen Köder spielen, sondern wir würden so weit wegschwimmen, wie es nur geht. Mögen wir wie diese Elenden, diese Krankheit stets sehen und vor der Sünde fliehen, diese Elenden vor Augen haben, was die Sünde macht. Im ersten Punkt haben wir gesehen, dass es viele Kranke da sind, die da liegen. Das ist das große Bild. Viele Kranke entstellt in der Sünde die geistliche Wahrheit. Und wir haben gesehen, wie das Gesetz, der Teich, sie nicht retten kann, weil sie nicht dorthin kommen können. Aber was dem Gesetz unmöglich war, das hat Gott getan. Das, was der Mensch nicht vollbringen konnte, und zwar zum Teich kommen, um gesund zu werden, genau das sehen wir im zweiten Punkt. Nämlich einen Geheilten. Ein Geheilter. Ich lese Vers 5. Es war aber ein gewisser Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Beobachtet. Von den vielen Kranken wird jetzt auf einen einzigen Kranken gewissermaßen herangezoomt, mit einer Lupe angeschaut. Das ist ein großer Kontrast zwischen den Versen davor. Davor sind es viele Kranke, aber jetzt nur noch einer. Es ist, als ob die anderen völlig ausgeblendet waren. Und betrachtet, wie lange dieser Mann schon krank ist. 38 Jahre. 38. Eine sehr, sehr lange Zeit. Praktisch war er sein ganzes Leben lang wahrscheinlich krank gewesen. Sein ganzes Arbeitsleben, also wenn man ungefähr 40 Jahre arbeitet, war vollkommen krank. Und die achten, also wir wissen nicht, was er hatte, der Mensch. Es wird nicht genau gesagt, es wird einfach krank benutzt, also schwach für etwas. Aber offenbar konnte er sich nicht richtig fortbewegen. Das sehen wir dann in Vers 7, wo er sagt, ich komme da nicht hin. Also vielleicht war er gelähmt an den Füßen, aber vielleicht hat er sogar noch viel mehr als das gehabt. Wir wissen es nicht. Und die 38 Jahre Krankheit, sie erinnern an eine Zahl, 38 auch in der Bibel, und zwar an die Wüstenwanderung, die laut 5. Mose Kapitel 2, Vers 14 auch 38 Jahre lang genau stattfand. Das ganze Volk Israel war hilflos, so wie dieser Mann hier. Das soll ein Bild dafür sein, dass genauso das ganze Volk da lag. Hilflos in ihrer Sünde. In Vers 6 sehen wir dann, wie Jesus auf den Kranken trifft. Vers 6. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit mit ihm war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Beobachtet. Als Jesus nach Jerusalem kam, begab er sich nicht an schöne Orte wie Paläste, königliche Orte, sondern er begab sich, wo die Armen und Kranken waren, zu den herabgekommensten Orten der Gesellschaft. Und er sah den Kranken, der 38 Jahre lang geplagt war, und sein Herz, es neigte sich zu ihm. Beobachtet. Jesus wusste, dass dieser Mann schon so lange krank war. In der Schlachter heißt es, glaube ich, erfuhr, aber es ist besser zu übersetzen mit wusste. Das kann beides bedeuten, aber im Johannesevangelium, vor allem davor, wird Jesus Wissen, wenn es immer betont wird, immer auf ein übernatürliches Wissen bezogen. Deswegen macht es sehr, sehr viel Sinn, dass es kontinuierlich weitergeht. Und deshalb, er wusste, dass er so lange krank war. Und genauso können wir eine Lektion für uns daraus lernen. Wir können uns sicher sein, Jesus, er führt Buch über jede Leiden und Krankheiten von den Seinen. Er hat sie nicht vergessen, er weiß ganz genau Bescheid. Und beobachtet weiter. Nicht der Mann kam zu Jesus, sondern Jesus kam zu ihm. Nicht der Kranke sah Jesus stehen, sondern Jesus sah ihn daliegen. Nicht der Kranke redete Jesus an, sondern Jesus sprach zu den Kranken. Und er fragt ihn: Willst du gesund werden? Vielleicht auf den ersten Blick eine komische Frage. Ich meine, warum liegt er denn dort? Wozu war er dort? Nun, aber Jesus geht es nicht darum, genau zu erfahren, ob er gesund werden wollte. Das war klar. Jesus will hier vielmehr auf sich hindeuten, dass er die Quelle dessen ist, dass er gesund werden kann. Die Frage ist, wie reagiert der Kranke? Vers 7. Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich wirft. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Die einzige Hoffnung, die der Mensch auf Heilung hatte, war der Teich und dass er selbst dorthin kommt. Seine Hoffnung war beim Teich, er sagt, keiner bringt mich zum Teich. Das ist das Einzige, was er blicken kann. Auf Jesus blickt er keine Sekunde. Und außerdem versucht er es aus eigener Kraft. Wenn ich aber selbst versuche, kriege ich es auch nicht hin. Der Sünder, er reagiert von sich aus immer genauso auf den Ruf des Evangeliums wie der Kranke hier. Der Herr erstreckt Vergebung und Leben aus, aber der Sünder sagt nur, wie kann ich entfliehen? Der Kranke suchte Jesus nicht und er hatte auch kein Verständnis. So wie es Paulus sagt, da ist keiner, der nach Gott sucht, keiner, der verständig ist. Er wollte zwar gesund werden, aber auf den falschen Weg. Was würden wir erwarten? Wir würden erwarten, was für ein ungläubiger Mensch. Absolut null Glaube an Jesus. Nicht mal ein Funke davon, dass er irgendwie daran glaubt, dass Jesus das machen kann. Sonst hätte er ganz bestimmt danach gefragt. Aber der Herr, er wendet sich nicht ab. Schaut Vers 8. Jesus spricht zu ihm: Steh auf! Nimm dein Bett auf und geh umher. Jesus befiehlt dem Kranken zu stehen und zu gehen. Und was passiert? Vers 9 heißt es. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Tag Sabbat. Beobachtet, sogleich wurde Jesus gesund. Es dauerte nicht, Jesus wurde der Kranke gesund. Jesus hat ein Allmachtswort gesprochen und es ist sofort passiert. Der Kranke, er antwortete nicht einmal gut. Aber trotzdem gibt Jesus ihm Leben. Er heilt ihn sofort. Nun, was soll uns das Zeichen lehren? Es soll uns zeigen, dass Rettung volle Gnade ist. Volle Gnade ist. Und dass Jesus den lebendig macht, wen er will, welche er will. Die Sache, die am deutlichsten in diesen Versen hervorsticht, ist erstens, dass der Kranke keine Äußerung von Glauben hat an Jesus Christus in dem Moment. Es war nichts, wo er irgendwie gesucht hatte. Jesus heilte ihn nicht, weil er glaubte. Er heilte ihn, weil er es wollte. Das ist der Punkt hier, den er setzen will. Nicht der Kranke sah Jesus und sprach ihn an. Jesus ergriff die Initiative. Er sah ihn, er ging hin. Und genau das soll uns etwas über die Gnade lehren. Nun, Gnade bedeutet, dass die Güte immer von Gott ausgeht. Und beobachtet, es gab viele Kranke dort. Viele Kranke. Das ist der ganze Punkt 1, wo viele Kranke dargestellt werden. Aber auf einmal wird nur ein Geheilter dargestellt. Alle waren tot in ihren Sünden. Aber aus den vielen sieht der Herr einen. Jesus wendete sich nicht allen zu. Das ist das, was der Text uns zeigt. Er heilte nicht alle, sondern einen. Und Benedikt Peters, er verknüpft und verbindet dieses, also das Wunder sehr gut mit der Wahrheit, geistlichen Wahrheit, die uns das lehren soll. Und er sagte so treffend, ich möchte einfach seinen Kommentar vorlesen, was uns das lehren soll. Zitat: Nun sieht der Herr in der Menge aller Kranke einen Kranken. Sind wir versucht, deswegen zu murren? Schuldete der Herr damals allen die Heilung? Schuldete er sie dem Gelähmten? Ja, schuldet er irgendjemand überhaupt etwas? Kann auch nur eines der Menschenkinder sagen, es sei würdig und darum müsse Gott sich ihm zuwenden und Gutes tun? In seiner souveränen Gnade erwählt Jesus aus allen, die gleich hilflos sind, einen. Und diesen wendet er sich zu, spricht zu ihm und heilt ihn durch sein Wort der Allmacht. So verhält es sich auch bei der Errettung einer Menschenseele. Am Anfang der Rettung steht Gottes Gnadenwahl. Er erwählt zum Heil, wen er will, und den rettet er. Dieses Zitat trifft den Nagel auf den Kopf. Genau das will uns Johannes hier lehren. Er will uns diese einfache Lehre sagen. Der Sohn macht lebendig, wen er will. So wie er es kurz darauf in Vers 21 erläutert. Das ist gewissermaßen die Erklärung des Zeichens. Das Zeichen soll uns zeigen, bei der Rettung ist es wie bei der Schöpfung. Am Ende wird nämlich der Sabbat erwähnt. Und was eine Anspielung ist auf die Schöpfung ganz am Anfang, wo der erste Sabbat, der erste Ruhetag war. Nun, erstens eine Verbindung zur Schöpfung. Gott sprach und es geschah. Gott sprach, es werde Licht, es kam Licht. Gott sprach, er soll gehen, er ging. Und beobachtet, der Tag, an dem er geheilt wurde, war auch zusätzlich ein Sabbat. Der Sabbat, er soll uns an die Schöpfung erinnern. In 6 Tagen schuf Gott alles. Und am 7. Tag ruhte Gott. Was soll uns der Tag zeigen dann? Nun, das soll uns Menschen erinnern, dass Gott der Schöpfer ist und wir nur die Geschöpfe sind. Wir haben nichts beigetragen bei der Schöpfung. Wir ruhen am 7. Tag und sind daneben und wissen, es war alles schon da. Gott war der Schöpfung. Gott war der Schöpfer und hat die Schöpfung ins Dasein gerufen. Wir sollen am Sabbat, könnte man sagen, am Ruhetag uns ausruhen und staunen, dass Gott das alles gemacht hat. Und genauso sollen wir bei der Rettung das verstehen. Wir sollen ruhen und staunen, dass Gott alles gemacht hat. Dass er das ganze Werk vollbracht hat und wir die Empfänger dessen sind. Die Empfänger, wie es bei der Schöpfung der Fall ist. Wir haben nicht einen Funken beigetragen bei der Schöpfung. Und genauso wenig haben wir beigetragen bei einer neuen Schöpfung. Bei der Rettung vollbringt nicht Gott plus Mensch die Rettung, sondern Gott allein. Ja, Gott ist der Gärtner und wir sind nur die Blumen. Er pflanzt die Blumen in seinen prächtigen Garten. Und er pflanzt eine Blume in seinen Garten nicht, weil sie irgendwie besser ist als andere. Er wählt eine Blume nicht, weil sie schöner ist, weil sie geeigneter war, weil sie irgendwie eine bessere Voraussetzung hatte. Nein, sondern einzig und allein, weil sich sein eigenes Herz ohne irgendeinen Grund in der Sache selbst, in dem Menschen selbst, zu ihm geneigt hat. Und jede seiner Blumen, sie drückt seine Liebe und seine Zuneigung für seinen großen Garten zum Ausdruck. Aber warum dann die eine Blume und nicht die andere? Ich will antworten, er ist der Gärtner, wir sind die Pflanzen. Hat der Gärtner nicht die Macht zu entscheiden, welche Pflanze er pflanzt? Es ist nicht unsere Aufgabe und auch nicht unser Recht, Fragen zu stellen. Er gibt Leben, wen er will. Und jede Blume, sie ist ein Zeugnis von der Gnade und von der Liebe Gottes, wenn sie blüht. Aber ist das nicht unfair? Ich will mit Paulus und der ganzen Schrift sagen. Römer 9, Verse 19 bis 20. Du wirst zu mir sagen, warum tadelt er denn noch? Warum tadelt Gott den Menschen noch? Denn wer hat seinen Willen widerstanden? Wer kann Gottes Willen widerstehen? Die Antwort von Paulus ist, wer bist du, o Mensch, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen, warum hast du mich so gemacht? Die Antwort ist einfach. Er sagt, Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. Gott gibt Leben, Jesus gibt Leben, wen er will. Nun, kein Mensch wird verdammt dafür, dass Gott ihm kein Leben gab. Das dürft ihr nicht falsch verstehen. Ein Mensch wird verdammt dafür, dass er gegen den heiligen Gott gesündigt hat. Vollkommen alles, was er hatte, sein Leben lang. Und die Gnadenmittel anspuckte, die der Herr ausstreckte. Wir müssen immer diese Wahrheit verstehen. Gott ist der Töpfer, wir sind der Ton. Was können wir als Anwendung daraus mitnehmen? Ich will zwei Anwendungen mitgeben. Erstens, preise Gott für deine Rettung. Preise Gott für deine Rettung. Wisst ihr, was der Geheilte tat, als er geheilt wurde? Nun, nachdem er dann mit der Matte gelaufen ist, haben die Führer gesehen, er läuft mit der Matte und haben ihn erstmal ermahnt, warum er am Sabbat mit der Matte läuft. Und er hat ihn geantwortet, die beste Antwort, er hat gesagt, Jesus hat mir gesagt, ich soll mit der Matte laufen. Also, Jesus hat dann nicht gesagt, der Mann, der mich geheilt hat, hat gesagt, ich soll mit der Matte laufen. Deswegen laufe ich mit der Matte. Er hat gesagt, steh auf und geh, also nimm die Matte auf und geh. Für sie war das nicht ausreichend und sie fragen ihn dann, wer ist es, der dir gesagt hat, du sollst die Matte tragen? Sehr interessant. Sie interessieren sich nicht mal dafür, dass jemand gerade 38 Jahre lang krank war, geheilt wurde und sie fragen ihn nur, wer hat dir gesagt, du sollst die Matte tragen? Anstatt zu fragen, wer hat dich gesund gemacht? Aber sie sind so verblendet von ihrer Gesetzlichkeit, dass sie das Evangelium und überhaupt nichts mehr vor Augen haben. Und der Mensch wusste nicht mal, wer ihn geheilt hat, heißt es. Weil Jesus nämlich weggegangen war, in Vers 13 heißt es, der Geheilte aber wusste nicht, wer es war. Denn Jesus hatte sich zurückgezogen, weil eine Volksmenge an dem Ort war. Jesus hat ihn geheilt, wahrscheinlich hat er gesprungen vor Freude, war fröhlich und waren viele Menschen versammelt. Und in der Menschenmenge ist Jesus wahrscheinlich schnell weg gewesen. Und er hat nicht mal gesehen, also konnte nicht mal wahrscheinlich nach den Namen fragen, nicht mal richtig verstehen, wer das war. Er war einfach geheilt und ging dann los. Aber wo findet Jesus ihn wieder, als er ihn nochmal trifft in Vers 14. Im Tempel. Jesus hat ihn im Tempel gefunden. Nun, was machte der Mann dort? Nun, ganz klar. Er dankte Gott für seine Heilung. Er dankte Gott dafür, dass er gesund gemacht worden war. Er pries den Allmächtigen für seine Güte, die er ihm erwiesen hat. Und Jesus sagt zu ihnen in Vers 15, wo er sich dann nochmal offenbart und beobachtet. Wieder Jesus kommt zu ihm und offenbart sich, könnte man sagen. Und er sagt zu ihm, Vers 14. Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit nichts Schlimmeres widerfahre. Er sagt ihm, sündige nicht mehr. Was andeutet, dass die Heilung nur ein Zeichen, ein Hinweis war auf das größere Werk. Nämlich, dass er ihn befähigt hat, nicht mehr in Sünde zu wandeln. Dass er befreit wurde, auch von Sünde. Und mögen wir Christen wie dieser Geheilte sein, dass wir beständig in den Tempel Gottes kommen, ihn danken für seine Gnade, dass er uns gerettet hat. Dass unser Blick allein auf seine herrliche Liebe und Gnade gerichtet ist. Mögen wir immer Zeiten der Ruhe haben,
die wir uns nehmen, um das Werk Gottes in der Rettung zu betrachten, was er an uns als den Empfänger getan hat, mit seiner starken und mächtigen Hand. Deswegen preise Gott für seine Rettung. Und die zweite Anwendung: setze deine Hoffnung nur auf Christus. Setze deine Hoffnung nur auf Christus. Nun, die Kranken am Teich, sie suchten Heilung nur durch den Teich. Ihre Hoffnung, ihre Augen waren darauf gerichtet. Aber ihre Hoffnung, sie war vergeblich. Und wenn du hier sitzt und noch nicht gekannt bist von Jesus Christus, dann will ich dir sagen, gib die Hoffnung auf, in irgendetwas anderes, Heilung, Rettung zu finden. Deine Hoffnung, sie wird sich am Ende deines Lebens wie ein zerrissenes Seil erweisen, wo du nur hinunterfällst und nirgendwo festhalten kannst. Das einzige feste Seil, was dich halten kann, ist der Herr Christus. Berg dich in ihm. Aber du magst sagen, was soll ich bloß tun? Er gibt doch Leben, wem er will. Ja, das stimmt. Aber wie gibt er Leben? Wie hat er dem Kranken hier das Leben gegeben? Er sprach ein Allmachtswort. Jesus, er gibt Leben durch sein Wort. Deshalb nimm deine Bibel in die Hand. Lies sie, höre bei Predigten zu, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Denn dort erschallt die Stimme des Allmächtigen, die bis zum heutigen Tage lebendig macht. Wo er bis zum heutigen Tage lebendig macht. In Johannes Kapitel 5, Vers 24 heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Jesus macht lebendig. Lass uns dafür preisen und lass uns auch an ihn glauben. Ich möchte noch mit uns beten. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen. Herr, danke, dass wir ruhen dürfen und auf das Gemälde deiner Gnade schauen dürfen. Wir haben in keinster Weise den Pinsel in die Hand genommen und mitgezeichnet. Es ist dein schönes Gemälde, was wir betrachten, vom Anfang bis zum Schluss. Und wir sind dir dankbar dafür, dass du uns Menschen gnädig bist. Herr, wenn wir nur Gerechtigkeit wollen würden, dann würde kein einziger von uns hier stehen. Wenn wir bloße Fairness haben wollen, dann würden wir alle in der Hölle schmoren. Aber in Jesus Christus hast du Gerechtigkeit und Gnade küssen lassen. Du hast sie verbunden und uns offenbart. Danke dafür, dass wir gerecht begnadigt werden dürfen durch Jesus Christus. Danke, dass er der Töpfer ist und wir der Ton, er der Gärtner und wir die Blumen. Wir wollen dich dafür preisen und wollen dich bitten, dass du noch viele rettest, noch viele Blumen aufsprießen lässt, die ein Wohlgeruch ist, sind für die ganze Welt und vor allen Dingen für deine Herrlichkeit. Dass du noch viele Gefäße formst, die dir zu Ehre dienen, die deine Gnade präsentieren und deutlich machen. Wir danken dir, dass du herrlich bist und Leben gibst, wen du willst. Amen.